Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Wir müssten das eigentlich mal aufteilen, oder? Wer was sagt?
Ja, das wäre überhaupt die Idee. Ja. Somit, das hier so ist
und dann
Inken
ist
Ross, und dann stellst du mich vor.
Ja.
Ja. Das ist gut. Okay. Das ist auch gar nicht falsch. Bekannt aus Kursen wie nie wieder Rücken und nie wieder Nacken. Heute bei uns.
Ja, so Stadionsprechermäßig.
Ja. Ja, genau. Und dann den Nachnamen brüllen.
Ja,
so.
Herrlich.
Mario Götze.
Ja. Was das ist dir dann so einfällt,
der einzige Fußballer, den ich kenne. Schön. 10 Jahre her. Na gut. Ja. Herrlich. Wie geht es dir denn, mein Schatz?
Mir geht es gut.
Ja.
Und dir?
Auch gut. Wir haben Ferienzeit hier nach wie vor in Hamburg. Unsere Kinder sind unterwegs und machen irgendwelche Dinge und wir arbeiten schon wieder. Aber es ist so ein bisschen so ein, ich weiß nicht sagen, Chill-Modus. Aber ich hatte jetzt mehrfach den Punkt erreicht, wo ich dachte, ah, Mensch, ich habe alles fertig.
Ja.
Das ist was ich eigentlich sonst nicht so kenne.
Ich habe was abgearbeitet.
Also ist so, was muss ich jetzt noch machen? Ach, gar nichts. Ach Mensch, ja, das ist ja ungewohnt.
Herrlich.
Was mache ich denn jetzt?
Wir haben noch 1,5 Wochen Sommerferien hier in Hamburg.
Ja.
Und
die Straßen sind krass.
Also ja, die
es ist, alles
sind krass.
Ist leer und überall sind Baustellen. Also das ist schon ein anderes
wesentlich
Leben sozusagen.
Ja, aber weil ich frage mich das immer, weil das ist immer so in den Ferien. Mhm. Und ich weiß, wie doll ich das genossen habe, als wir noch diesen Rhythmus nicht hatten und die Kinder im Kindergarten waren, dass man diese Zeit so genießen konnte, weil die eigene Stadt so anders ist und sich so anders anfühlt. Und dann frage ich mich immer, ist das wirklich so, dass so viele Menschen Kinder haben? Also es geht ja nicht anders. Und dann Rücksicht nehmen auf Sommerferien? Also weil ich kenne wirklich so viele Menschen, die keine schulpflichtigen Kinder haben, die selbstverständlich alle auf gar keinen Fall Rücksicht auf Sommerferien nehmen, sondern die auf jeden Fall meiden, weil alles viel zu teuer ist und so.
Ja.
Das finde ich total irre. Also weil das ist ja nicht, es ist nicht 50% weniger,
nee,
sondern es ist 80%
ja,
weniger.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist das und ich glaube, es ist einfach auch eine Menge Berufsgruppen an Kindern hängen. So. Also das ist halt auch noch das Ding. Das heißt, alle Schulen und alles Lehrer und alles, was sonst auch an Kindern hängt, macht ja auch dann extra dicht.
Ja, so, aber wirklich ja nur. Naja gut, aber wirklich nur Schulkinder, also weil
Kindergarten
ja. Genau, die haben ja dann vielleicht mal eine Schließzeit von, was weiß ich, 2-3 Wochen oder so.
Aber in Konzernen ist ja auch so, also ich meine, alle Leute, die in Konzernen sind, soweit ich das sagen ja auch, nee, also ich mache das schon in den Ferien, weil da ist da nichts und so, also
das ist schon ja, komisch. Aber nur wenn du Kinder hast, auf gar keinen Fall. Ich habe ganz viele Menschen bei mir auch im Coaching, die in großen Firmen arbeiten und die dann extra diese Zeiten meiden und dann eben dann fahren, wenn alle anderen wieder da sind sozusagen oder halt die mit Kindern wieder da sind. Deshalb so richtig logisch finde ich das nicht. Also nicht in der Größenordnung.
Ja, ist richtig. War schon beachtlich. Also die Straßen sind wirklich leer.
Insofern ist es chillig gerade. Es wirkt so ein bisschen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir natürlich selber in diesem Monat auch noch Urlaub hatten und deshalb natürlich zum Beispiel so von der Planung, ne, zusätzliche Projekte oder ein neuer Kurs oder sowas, das würden wir nicht in den August legen. Und deshalb ist es natürlich irgendwie auch, ja, so ganz schön.
Ja.
Unser Thema ist heute aber nicht Organisation und Projektplanung.
Oh, da könnte man viel von uns lernen, denke ich.
Ja.
Auch so über das reguläre Arbeitsleben und so, da sagen wir euch mal,
also
wie das
läuft.
Also
von mir könnte man was lernen, von dir weiß ich jetzt nicht.
Kann stimmen.
wir sprechen heute über das Thema Augen.
Ja, was guckst du?
Und du hast gestern schon so ein bisschen in der Story was dazu erzählt auf Instagram und dann war das eins von so Themen, das merkt man eigentlich immer nach ganz, ganz kurzer Zeit, dass super viel Reaktion kommt oder eben normal viel Reaktion oder genau.
Also oder auch super viel.
Oder super viel. Also bei Augen ist es offensichtlich, ist es ein it's a thing.
Ja. Ja, die spielen eine Rolle, scheinen irgendwie wichtig zu sein.
Scheinen irgendwie wichtig zu sein. Ja. Und es gibt nicht ganz so viel.
Man sagt auch, die Augen sind ein Spiegel der Seele, sagt man, ne? Sagt man das?
Ich glaube ja, das sieht man, ja.
Welche Augenfarbe hast du?
Was damit gemeint ist, aber ich weiß auch, warum du es
Ich habe keinen Schimmer, findest. Was damit gemeint ist. Ja. Nicht den geringsten. Welche Augenfarbe hast du? Das muss ich eigentlich wissen, oder?
Gemischt.
Ja. Ja, genau, das wusste ich eigentlich. Das ist viele. Ich habe blau-grün.
Nicht braun.
Nee, genau, braun nicht. So viel kann man festhalten.
Genau, weil ansonsten, je nachdem von welchem Winkel man
guckt. Ja, genau. Ja.
Ja. Du hast aber hellere.
Ja, aber also mal blau, mal grün.
Ja.
Und mal gemischt.
Ja. Muss ich jetzt eigentlich beleidigt sein, dass du mich fragst, welche Augenfarbe ich habe nach 20 Jahren?
Musst du? Ja, aber es ist ja auch, wenn du sagen würdest, blau, dann wäre es einfach. Du weißt ja selber nicht, welche Farbe du hast.
Nee, gemischt halt.
Ja, gemischt, ja, okay, gemischt. Einmal gemischtes Hack, ja.
Ich glaube, der Grund, warum man das sagt, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich noch mehr Gründe für, aber wenn ich mit dir über etwas spreche, dann fühlst du ja, was ich dazu empfinde. Und ich glaube, dass man denkt, dass diese Übertragung über die Augen passiert. Das ist der Grund für
den Ja, Spruch. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen, dass das zum großen Teil so ist. Also genau. Das sagt ja schon unfassbar viel aus.
Total, total,
auf jeden Fall. Wo er hinguckt oder sie oder wie die genau. Augen sind.
Das macht es, ist so, es ist halt die Übertragung,
ja.
Sagt man ja in der Psychologie. Ja. Und das ist natürlich ein großer Faktor, wenn ich die Augen von jemandem sehe. Ja.
Wir gucken uns beide gerade wahnsinnig stierend an und sind so.
Ja, Videopodcast nämlich. Ja,
Videopodcast.
Ja, herrlich. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass es eigentlich beim Thema Augen so zu 99% gefühlt nur um eine Sache geht.
Ja, wie scharf siehst
so
du,
gemeinhin.
Wie ist deine Sicht? Wie ist deine Scharfsicht? Ja, ich habe 0,5 minus oder irgendwie ja. Sowas.
Trägst du, ich bin weitsichtig. Kriegst du eine Brille.
Ja. Ja, und damit ist dann eigentlich auch fertig.
Genau.
Ja. Manchmal genau. Gibt es noch, ich habe eine Hornhautverkrümmung. Ah, ja. Okay. Was wieder auf die Scharfsicht einzahlt.
Ja, also das heißt, eigentlich sprechen wir von den Funktionen, also oder ich erblinde, ne? Dann
klar.
Gibt es auch, ja, also es gibt auch die Funktion des Sehens funktioniert nicht mehr. Das ist eins. Und dann ist es, wie scharf kann ich sehen? In der Nähe, in der Ferne.
Ja.
Brauche ich eine Brille? Sollte ich schon Gleitsicht nehmen?
Ja.
Irgendwie so. Ich habe eine Brille beim Autofahren, bei mir steht es im Führerschein.
Ja.
Aber das war es eigentlich. Also das Thema Augen hat irgendwie nur dieses eine Thema. Und dabei ist das eins von ganz, ganz, ganz vielen Dingen, was Augen können müssen.
Ja, das ist extrem. Das ist, wenn man einmal einsteigt, ist es so, okay, ja, natürlich ist es wichtig, ob man Dinge scharf sieht, aber es ist wirklich eins von, keine Ahnung, 5 oder 10 oder auch 15 Themen, je nachdem, wie man es aufteilt. Und die ganzen anderen Sachen sind genauso wichtig. Also es ist oft so, wenn ich sage, ja, wie sind deine Augen? Jemand sagt, nö, ich sehe scharf und damit ist das
ich
Thema dann,
gut,
ich sehe gut. Oder
sagen.
Genau, nö, ich habe nur 0,1 minus oder irgendwie sowas, 1,0 minus oder irgendwie sowas. Und dann ist so der Gedanke, ja, dann ist gut. Und ich sehe aber dann ja, also in der Amnese oder sowas, gleich irgendwie 10 andere Sachen, die nicht gut sind. Und es ist dann oft gar nicht so leicht zu sagen, ja, nee, warte mal, also da müssen wir nochmal bei, weil, so. Oder auch, ich gehe auch umgekehrt. Ich habe, nein, meine Augen sind ganz schlecht, meine Scharfsicht ist schlecht, aber dabei machen die Augen alles andere echt richtig gut und kompensieren wahnsinnig viel. Also, das, was auch wichtig ist, außer scharf sehen, ist zum Beispiel die periphere Sicht. Das heißt, wenn ich irgendwo hingucke, sehen die Augen auch das, wo ich nicht hingucke. Das heißt, wenn ich nach vorne gucke, sehe ich auch, was ist links oder rechts. Und das ist die Frage, wie weit sehe ich das und wie klar sehe ich das so. Das ist ein riesiges Feld. Da geht es einfach darum, was kommt von links und rechts, was natürlich schon immer irgendwie eine Rolle gespielt hat. Oder auch die eigene Orientierung im Raum. Es ist normal, Teile seines Körpers zu sehen. Wenn ich nach vorne gucke, sehe ich meine Arme, meine Knie jetzt und Teile meines Oberkörpers sozusagen. Und wenn man das nicht tut, dann ist der Körper nicht Teil des Sichtfeldes.
Ja.
Und das ist bei sehr vielen Menschen so. Und damit hat man natürlich eine Entkopplung von dem, was ich tue und dem, was ich sehe. Das sollte aber eigentlich ineinander spielen. Ja, nur ein Beispiel. Oder, also, soll ich noch ein paar mehr Sachen sagen? Klar. Ich hab viele.
okay, also naja, das war's. Ich würde sagen, wenn wir so 3 bis 5 Sachen sagen, die, damit man das versteht, ja, zu sagen, ja, warum ist es nicht nur wichtig, ja, ob man scharf sieht, ja, okay, oder nicht. Also,
was auch monster wichtig ist, ist, ob man 3D sieht. Und dann ist es im Prinzip so, dass jeder sagt, ja, ich sehe 3D. Du so, ja, how do you know? ja, ist nicht wie auf dem Fernseher, ja, okay. Und zwar, um 3D zu sehen, müssen beide Augen sich auf das Gleiche ausrichten, sonst geht's nicht. Mhm. Und die meisten oder sehr viele Menschen, die ich sehe, können das nicht. Ich achte da sehr drauf und Augen bewegen sich oft asymmetrisch. Und wenn das eine Auge nachzieht, kann man nicht 3D sehen. Und wenn man nicht 3D sehen kann, dann kann man keine Entfernung einschätzen.
Was heißt denn 3D?
Naja, 3D sehen heißt, dass ich genau sehen kann, wie weit ein Objekt von mir weg ist. Also das eine ist, wenn ich 3D sehe, dann sehe ich, dieses Objekt ist genau da und ich kann die Distanz genau einschätzen. Mhm. Alle anderen, und das ist der absolute Großteil, sehen, das Objekt ist da und haben irgendwelche Erfahrungswerte. Mhm. Das heißt also, sie wissen, okay, ich bin jetzt schon 6-mal zum Sofa gegangen oder was auch immer da ist und das sind ungefähr 6 Schritte, also werden es ungefähr, keine Ahnung, 5 Meter sein. Oder
so. Das mache ich aber unbewusst.
Ne? Ja, das ist aber eine Kopfarbeit. Das heißt, die sehen die eigentliche Distanz nicht und bauen sich sozusagen aus ihren Erfahrungen zusammen, wie das wohl ist.
Ja, ich will nur damit sagen, es ist nicht, wenn jetzt einer sagt, nee, das mache ich nicht, weil ich denke nie, wie weit ist das Sofa weg.
Genau, natürlich.
Also es ist unbewusst.
Es ist unbewusst und man baut sich aus Erfahrungswerten ein intellektuelles Konstrukt, wie die Entfernung wohl sein wird, aber man sieht nicht wirklich 3D.
Aber aber das nehme ich nicht wahr.
Genau,
das ist super wichtig zu sagen, man weiß das nicht.
Man weiß das nicht, genau.
Sondern man denkt, dass man das weiß, wie weit das ist.
Ich habe zum ersten Mal 3D gesehen vor 2,5 Jahren. Mhm. War so, ach so, das. Ach, das ist 3D.
Ui, in der Ausbildung bei Lars.
Ja. In der Ausbildung bei Lars, Neuroathletik, Thema, also ganz viele Augen. Und da war es zum ersten Mal so, ach so, das ist 3D, das ist ja abgefahren. Mhm. Das ist ganz was anderes, als was ich dachte. Okay. Und was ja auch wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wie viel meiner Hirnarbeit darauf draufgegangen ist, Entfernung, Distanzen und einen 3D-Raum zu bauen, den ich gar nicht gesehen habe.
Klar. Naja, und es bedeutet ja, wenn wir davon sprechen und sagen, okay, ich bin immer so müde, ich kann gar nicht regelmäßig trainieren, weil ich dann immer irgendwann an einen Punkt komme, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, also eine von den Voraussetzungen ist die Optik. Und wenn ich so eine große Anstrengung machen muss in meinem Gehirn, was am meisten Energie verbraucht, dafür, dass ich sehe, wie weit das Objekt, gegen das ich nicht laufen will, entfernt ist, dann verbrate ich da natürlich einfach
Wahnsinnsenergie. Und genau das, was du sagst, ist ja auch schon das Nächste. Es geht auch um Sicherheit. Also schlecht sehen stresst, weil wenn du sagst, so, ich gehe jetzt joggen, dann ist die erste Frage des Gehirns, okay, wo ist denn das nächste Hindernis?
Ja.
Und wenn die Augen dann sagen, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, dann ist schlecht.
Nicht genau. Oder genau. Ich brauche ganz viel Kapazität, um es zu errechnen.
Ja, warte, muss ich erstmal ausrechnen. Du so, okay.
Ja.
Und dann wird die erste Reaktion des Gehirns sein, okay, mal lieber nicht laufen, weil könnte gefährlich sein.
Ja, verstehe ich.
Und dann hat man keinen Bock oder Knieschmerzen oder irgendwas.
Ja, okay.
Ja.
Dann hatten wir also Peripherie, das ist das, was ich sehe, ohne dass ich drauf gucke.
Genau, nicht der Fokus. Der Fokus ist der kleine Kreis, auf den ich gucke. Mhm. Und alles drumherum ist von der Menge natürlich auch viel mehr. Mhm. Ist der Fokus ist natürlich das, auf das ich mich konzentriere, logischerweise. Ist ja auch sprichwörtlich so, ne? Sagt man so. Okay, ciao. Und ich glaube, es ist irgendwie sowas wie 98% oder sowas der optischen Informationen sind peripher. Also so die, vielleicht stimmt es auch, vielleicht sind es auch 90 oder so, keine Ahnung, aber halt groß.
Ja. Und da finde ich total spannend, weil ich schon erlebt habe, was man sich dann irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Also wenn ich jetzt gerade ausgucke auf einen Punkt und dann müsste ich theoretisch, wenn ich meine Hände rechts und links ausstrecke, dann sind das ja
180 Grad.
Und dann ich musste kurz überlegen. Dann sind das also 180 Grad. Und wenn ich dann anfange, den Daumen zu bewegen, dann müsste ich gucke weiter nach vorne, wahrnehmen, dass sich der Daumen bewegt.
Das wäre hilfreich.
Und dann gibt es Menschen, die nach vorne gucken und die Arme nicht rechts und links von sich ausstrecken, also 180 Grad, sondern zum Beispiel so nach rechts und links nach vorne, also sag mal so 45 Grad vielleicht, und das nicht sehen.
Genau. Das ist das, was man dann Tunnelblick nennt.
Das ist wirklich abgefahren.
Ja, das ist richtig stressig. Also das ist auch, der Tunnelblick ist ja auch wieder sprichwörtlich eine Form von Panik. Von ja. So. Und das geht auch in beide Richtungen. Also wer eine schlechte Sicht hat, der wird sehr gestresst sein, kurz vor Panik. So.
Ja.
Oder in Panik passiert das auch, dass ja, das eingeschränkt
weil ich
wird.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Riesenstress, weil man schlicht nicht weiß, was von links und rechts kommt. Und die einfachste Problematik, die daraus entsteht, ist, dass man ständig links und rechts gucken muss. Das heißt, du musst ständig deinen Kopf nach links und rechts drehen, weil du nicht weißt, was da ist.
Mhm.
Und das ist anstrengend.
Mhm. Verstehe ich.
Okay. Und dann gibt es auch umgekehrt Leute, wenn ich jetzt irgendwelche Spielsportler habe zum Beispiel, deren Peripherie geht so weit nach hinten, dass ich gar nicht verstehe, wie das anatomisch geht sozusagen. Mhm. Die haben dann 270 Grad, die gucken nach vorne und sehen, was teilweise...
Was hinter ihnen passiert.
Genau, was hinter ihnen passiert. Und wo ich denke, wie geht denn das? Ich stehe hinter denen, sehe das Auge gar nicht, aber die sagen mir trotzdem, wie viele Finger ich zeige. Ist so,
ja.
Verstehe nicht. Aber gut, kann man alles trainieren.
Okay, ich habe hier noch drei Sachen stehen. Einmal Helligkeit und Dunkelheit.
Ja, ist auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das ist wahrscheinlich das älteste System. So. Und es ist zum Beispiel so, dass die Sicht unglaublich schwankt, je nachdem, wie hell es ist.
Mhm.
Und wenn es dunkler ist und man dann Einschränkungen hat, dann kann das wahnsinnig bedrohlich sein. Ich selber arbeite daran, aber bin viel schlechter, wenn ich nicht genug Licht habe.
Mhm.
Und das ist auch ein Skill, der sehr schnell sehr unangenehm sein kann. Ich meine, wir haben in Hamburg im Winterhalbjahr wirklich echt wenig Licht.
Viel Dunkelheit.
Echt wenig Licht. Und damit muss man umgehen. Wenn man mit Dunkelheit ein Problem hat, dann sollte man das trainieren.
Ja, und das ist nicht nur dieses so, weil ich finde, das ist auch sowas, was so, ja, womit man so aufwächst, was irgendwie so ganz typisch ist, weil es dafür einen Begriff gibt. Das ist dann irgendwie so, jetzt fällt mir natürlich der Begriff nicht ein, Nachtblindheit oder keine Ahnung. Ja. Also wenn, dann sagt man, ja, da kann ich nicht so gut Auto fahren oder so. Da bin ich, ne, da guck,
ja.
Da kann ich nicht so gut sehen. Das ist sowas, das ist so, habe ich früher auch gesagt, das ist sowas Gegebenes. Im Dunkeln kann ich nicht so gut sehen und dann sollte ich da vielleicht nicht Auto fahren oder nicht lange Autobahn fahren oder sowas, haben wir dann früher gesagt.
Ja, genau.
Aber es ist eben nichts, was ich hinnehmen sollte.
Ja, das ist auch mit, es gibt das, wenn Leute anfangen, sich mit den Augen zu beschäftigen, ist es so, ja, das hören sie oft vom Augenarzt, ja, ihr linkes Auge ist das Dominante.
Ja.
So nach dem Motto, ja, und das ist okay so. So, nee, das ist nicht okay. Das heißt, dass du das andere nicht richtig benutzt, weil das nicht die Skills hat. Und das heißt, das musst du trainieren. Das ist nicht okay. Das ist nicht so wie, okay, ich bin Rechtshänder. Ah ja, okay, können wir so lassen. Sondern ein dominantes Auge heißt, dass du das andere nicht benutzt. Und das ist scheiße, da müssen wir ran.
Ja.
Ich bin nachblind, ist so, ja, okay, so, vamos, was machen wir?
Ja.
Karotten helfen hilft nicht. Also ist
nicht?
Nee. Doch, ist super gut. Ist Karotten hilft.
Dann sollte man Objekte verfolgen können.
Genau, da wird es dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, aber also wenn wir irgendwo drauf gucken, dann machen wir es normalerweise statisch.
Ja.
Aber die meiste Zeit, wenn wir uns bewegen.
Also wenn ich es teste, meinst du?
Genau.
Ja.
Und aber nun ist es ja auch spannend, was passiert, wenn wir uns bewegen. Und die allermeisten Menschen haben wahnsinnige Einschränkungen mit ihrer Optik in der Sekunde, wo sie anfangen, sich zu bewegen. Und dann ist es so, kannst du, das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber das eine ist vielleicht noch anschaulicher, ein Objekt angucken und dieses Objekt weiterhin angucken, während du dich bewegst, können die meisten nicht. Und das bedeutet, du guckst auf ein Objekt und dein Gehirn sagt, das ist alles super. Und dann gehst du los und auf einmal wird das Objekt unscharf. Und das Gehirn sagt, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los?
Mhm.
Und dann gibt's Einschränkungen der Haltung, wie Knieschmerzen, Rückenschmerzen, sonst was Schmerzen, im Sinne von, hey, Vorsicht, du siehst nichts, pass auf, hör auf, dich zu bewegen, weil in der Sekunde, wo du dich bewegst, wird auf einmal die Welt unklar. Und das find das Hirn nicht gut.
Ja.
Das heißt, in der Sekunde, wo irgendwas unscharf wird, weil du dich bewegst, ist Bewegung eine Bedrohung.
Ja. Und
nicht
dann,
cool.
Und dann schränkt mein Gehirn das ein und sagt, sollst du nicht machen. Naja, weil das ist wieder diese Geschichte von, okay, das Einzige, worum es dem Gehirn geht, ist, dass du überlebst.
Genau.
Und wenn das bedrohlich sein könnte, weil du irgendwo gegenläufst oder oder das vielleicht eine Bedrohung ist, weil es ein Tier ist oder keine Ahnung was, ich kann das nicht einschätzen und deshalb sagt das dann, nee, versteck dich lieber wieder.
Genau, geh wieder in deine Höhle und mach dich klein.
Ja.
Umgekehrt genauso, wenn du jetzt sagst, also die Augen müssten auch in der Lage sein, einem Objekt zu folgen.
Mhm.
Kann man natürlich sagen, ja, ist im Spielsport wichtig. Ja klar, du musst den Ball sehen, auf den du hauen willst mit dem Tennisschläger. Aber auch im Straßenverkehr ist es wichtig, einem Objekt folgen zu können, Und wenn du das nicht kannst, hast du keine Übersicht über die Situation.
Ja.
So, ja.
Ja, das ist, okay.
Deswegen, also die Augen können echt mehr und müssen echt mehr können als fucking Scharfsicht. Ist so, ja, ja, ist super.
Das darf man nicht sagen. Wir haben keine Pieps, hör auf.
Piep. Piep. Scharfsicht.
Okay. Und dann ist es ja so, dass wenn ich, also zum Beispiel, ich bei dieser Objektgeschichte finde ich, ist es sehr, also da kann man das sogar, kann ich das sogar beobachten, dass Menschen Dinge tun, damit das besser funktioniert, sozusagen. Damit, also es ist so eine unbewusste, macht man automatisch, ist nichts, was man bewusst entscheidet. Ja. Aber um zum Beispiel besser sehen zu können oder wenn ich nur mit einem Auge gut gucken kann oder so, dann tue ich Dinge, um herzustellen, dass die Funktionalität wieder gegeben ist. Mhm. Und dann mache ich sowas wie, ich lege den Kopf zur Seite.
Ja, das ist auch etwas, was lohnt sich sehr darauf zu achten, wie hält derjenige den Kopf. Also natürlich ist Kopfhaltung auch immer eine Form der Kommunikation. Das heißt also, Kopf zur Seite legen heißt was anderes als Kopf nach unten legen, als nach oben legen, so. Aber sehr viele Menschen halten in bestimmten Situationen den Kopf zu einer Seite, um zu kompensieren, was die Optik nicht schafft. Mhm. Also um besser sehen zu können. Du siehst nichts und dann machst du irgendeine Kopfbüße und dann merkst du, ah, so siehst du es und so bleibst du dann. Das heißt aber natürlich, dass das dann Nackenschmerzen gibt. Heißt also, wenn ich eine Kopfposition wählen muss, eine bestimmte, um überhaupt irgendwas zu sehen, dann wird das wahrscheinlich zu Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Tinnitus, Knirschen, Kieferproblem, bla 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 führen. Weil aber
so wie du das gerade sagst, hat man die Vorstellung, dass man das tut, dass man willentlich den Kopf zur Seite legt. Macht man nicht.
Nee. Man sieht nichts. Also, und das passiert alles von selber. Man sieht nichts und merkt, okay, so ist scheiße. Und dann macht man irgendwas, so sehe ich was. Und zack, ist der Kopf irgendwie schräg nach hinten gelegt. Und dann irgendwann geht man zum Orthopäden und sagt, ich habe Nackenschmerzen.
Das kann man super gut beobachten, wenn man spazieren geht, vornehmlich an der Alster, wenn am Sonntagnachmittag, wenn ganz viele Leute spazieren gehen.
Das
ist
sehr mühsam, das auszuhalten.
Dann kann man das richtig krass beobachten.
Ja.
Und dann fällt es einem, wenn man einmal darauf geachtet hat, fällt einem das total krass auf.
Ja.
Weil eigentlich machen alles. Die meisten Menschen das Genau. Ja. Das heißt, die Biomechanik oder das Problem, was ich dann habe, wie du gerade sagst, Kieferschmerzen oder Nackenschmerzen oder keine Ahnung was, ist eine Folge davon, dass mein Gehirn sich in der Optik nicht sicher fühlt.
Ja.
Was ja verrückt ist.
Genau, weil man dann ganz woanders sucht.
Ja, weil niemand, ja, wenn ich zum Orthopäden gehe und sage, ich habe Nackenschmerzen, sagt der ja nicht, da sollten wir dringend mal mit ihren Augen gucken.
Ja. Es gibt noch ein anderes Ding, das ist jetzt nicht direkt Augen selber, aber Augenlider halt, das ist auch ziemlich verbreitet. Also es gibt viele Menschen, die haben möglicherweise ein dickes Oberlid, muss jetzt nicht richtig Schlupflid sein, aber einfach so von der Anatomie, dass die Wimpern gegen die Haut des Oberlides stoßen. Mhm. Das heißt, wenn ich mein Auge öffne, habe ich da Kontakt. Mhm. Und wenn jetzt der Muskel, der das macht, schwach ist, dann ist das mühsam.
Mhm.
Das heißt also, das Auge zu öffnen wird anstrengend. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, das sieht man häufig bei älteren Menschen, dass die Augenbrauen hochreißen. Mhm. Die kruseln dann die Stirn und ziehen die Augenbrauen hoch, um ihr Auge aufzukriegen.
Mhm.
Und dann sieht das immer so ein bisschen skeptisch aus. Im Sinne von, wenn einer immer so macht, dich anguckt, das ist immer so, dass du denkst,
Augenbrauen hoch.
Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Oder wenn das auch asymmetrisch ist, was auch ist, dann wirkt das eben skeptisch. Im Sinne von, hey, was redest du da?
Ja.
Aber tatsächlich versuchen die nur zu gucken.
Mhm.
Und das Gleiche gibt's auch, wenn dieser Muskel, ich habe den Namen vergessen, der Muskel, der das Auge öffnet, halt das Augenlid öffnet, nicht die Augenbrauen hochzieht. Und wenn das nicht geht, dann ist die zweite Option, die ist eine häufiger, ist, dass man den Kopf in den Nacken legt. Das heißt also, ich will nach vorne gucken, merke aber, ich kriege mein Auge nicht richtig auf, also lege ich den Kopf nach hinten, um normal gucken zu können. Das ist ein sehr häufiger Grund.
Weil ich unten genau. Unterm Lid durchgucke.
Ja, durchlusche. Mhm. Genau. Und das ist ein Grund, ein sehr häufiger Grund für eine schlechte Haltung, heißt also Kopf in den Nacken gelegt und das hat natürlich 1000 Auswirkungen nach unten und dann gibt's auch wieder Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Diese ganze Stirn-Hochzieh-Nummer produziert wahnsinnige Probleme, weil man permanent die Kopfhautmuskeln anspannt sozusagen. Unten dann wieder Kiefer, die Atmung ist, also der Mund ist schwierig geschlossen zu halten, wenn du Kopf im Nacken hast. Also so kann ein Problem mit der Optik wahnsinnige orthopädische Probleme produzieren.
Ja, und dann habe ich Rückenschmerzen oder Knieschmerzen, weil ich
genau.
Um den Kopf im Nacken.
Und dann noch geiler ist, wenn man in so einer Position ist und dann eine Brille kriegt, die auf diese Position eingestellt ist. Das heißt also...
Auf diesen Fehler schon.
Genau. Ja. Das heißt also, ich gehe mit der Haltung zum Optiker, er sagt, alles klar, ich passe Ihre Brille an auf Ihre jetzige Position. Mhm. Und dann ist man in der Position fixiert. Das heißt, man kann das gar nicht mehr versuchen zu verändern, weil man dann durch die Brille nichts sieht. Weil wenn ich mich dann richtig hinstelle, gucke ich auf den oberen Rand der Brille oder gucke über die Brille rüber. Das heißt, mit der Brille zementiert man dann diesen Zustand.
Ja, cool. Nee, das klingt auf jeden Fall richtig gut.
Also da ist Potenzial, da gibt es... Da gibt es noch Luft nach oben.
Yippie, ja. Okay. Nee, super. Wir haben es eben schon gesagt, also wenn ich ein Problem mit der Optik habe, das ist der Oberbegriff, richtig?
Ja.
Also für alles, was wir eben besprochen haben, 3D-Sehen und Peripherie und so weiter.
Würde ich so nennen, ja. Also okay. Habe ich noch nie drüber nachgedacht,
ja.
Aber ja.
Aber wenn, genau, also das heißt, eine eingeschränkte oder defizitäre Optik macht also... ganz viele Dinge,
ja.
Und zusammenfassend könnte man sagen Stress.
Das kann man so sagen, ja.
Richtig?
Ja.
Ja, okay, gut. Ja, das hatte ich auch so zusammengefasst, aber ich wollte das jetzt nochmal verifizieren.
Ja.
Okay, verstehe. Wir überlasten demnach unser System und unsere Augen.
Ja, weil es nicht das kann, was es eigentlich können sollte.
Ja.
Und dann kann man wieder sagen, warum? Naja. Weil wir nicht in der Wildnis leben und viel länger leben und dies, das, jenes, ist auch eigentlich auch egal sozusagen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass, also wenn man jetzt einmal reingeht, der Hauptfehler wird wohl sein, dass wir unsere Augen immer nur auf nah einstellen. Mhm. Der erste Grund ist, dass wir uns einfach ganz viele Dinge um uns herum gebaut haben. Also der eigentliche Normalfall ist ja, dass wir uns tendenziell draußen aufhalten und tun wir nicht. Wir halten uns meistens drinnen auf und da ist die Entfernung, also wie weit ist das von hier zur Wand? Vielleicht 15 Meter in die eine Richtung und 7,80 Meter in die andere. Wir haben hier so Hallschutz drum, so ist normal, dass man so 30, 40, nein, also im Ernst jetzt. Es ist normal, dass man...
Du bist so idiotisch.
Ja, der Staff da hinten, die kommen gleich das nächste.
Ja,
ist ja klar. Okay, sorry. Also es ist normal, dass man in geschlossenen Räumen einfach nicht weiter als 2-3 Meter schauen kann und
in der Stadt ja auch selten,
in der Stadt auch nicht so richtig weit. Da guckt man eigentlich auch nur bis zum nächsten Auto, Stau, sonst irgendwas.
Ja.
Und einen Horizont sehen, da muss man schon irgendwie um die Ecke luschern. Und da mal so, also ich sehe hier nicht regelmäßig. Der Grund, ich habe einen leichten Fimmel ja mit der Alster. Ich denke mal, dass das großteilig daher kommt, dass das mehr oder weniger meine einzige Gelegenheit ist, mal weit zu gucken.
Ja, wollte ich gerade sagen. Entweder Alster oder Elbe, ne? Je nachdem,
genau.
In welcher Ecke du wohnst.
Ja. Und ich versuche, die meisten Tage einmal kurz an die Alster zu fahren und einmal weit zu gucken.
Ich auch.
Ja. Wir machen das auch manchmal zusammen.
Ja. und ich finde, das ist sowas, wenn man es bewusst macht, wenn man es unbewusst macht, nicht wenn es einfach passiert, aber wenn man es bewusst macht, dann merkt man, wie das Nervensystem reguliert.
Ja.
Ich finde, das ist richtig krass. Also klar, wir sagen natürlich, ja, wenn wir am Meer stehen und das ist so schön, weil Meer und Weite und die Wellen und so.
Ja.
Aber das hauptsächliche Ding ist ja, dass das gesamte System einmal wie so ein Reset hat, so nach dem Motto, das ist immer wie so ein Durchatmen.
Es ist auch einfach, die Augen kontrahieren, um kurz zu gucken und entspannen ist weitergucken.
Ja.
Also so ist es. Und das heißt, wir kontrahieren die ganze Zeit unsere Augen.
Ja.
Und es ist natürlich viel krasser noch, wenn du auf einen Bildschirm guckst, der nah dran ist, du dich darauf konzentrieren musst, der auch noch in der falschen Position ist, wo auch noch eine kleine Schrift drauf ist, was auch noch ein künstliches Licht ist, was dir direkt reinballert. Das ist natürlich eine Kombination, die nicht cool ist.
Ja.
Handy ist natürlich kein Stück besser, aber so ist es. Das ist unser Leben sozusagen und da muss man sich halt überlegen, wie man das korrigiert. Und das Problem von Brillen ist, dass Brillen jede Distanz so einstellen, dass es wieder nah sehen ist. Das heißt also mit einer Brille...
Selbst weit gucke.
Genau, wenn du mit einer Brille weit guckst, hilft sie auch nicht, weil das ist schon eingestellt.
Weil ich gucke dann sozusagen...
Genau, das Licht wird so gebrochen, dass das Auge wieder das Gleiche macht.
Okay.
So, und das ist ja das Ding. Das Auge kann nicht mehr das andere. Also wird das Licht so gebrochen, dass wenn das Auge immer das Gleiche macht, du trotzdem was scharf siehst. Das ist das, was Brillen machen.
Ja.
Das heißt also, es wird dem... Es ist wie ein Rollator oder eine Fußeinlage oder so. Das, wie heißt das hier? Eine Einlage halt.
Ja.
Dass der Fuß immer das Gleiche machen muss und bloß nicht was anderes machen muss.
Brillen
genau das Gleiche.
Mag ich.
Magst du?
Finde ich eine super Info. Also, ja.
Ja?
Mhm. Okay, ja, cool. Das ist total gut. Und Gleitsichtbrillen sind dann die Kür von alledem.
Die sind super geil, weil da muss das Auge ja erst oben und dann unten. Und das schafft eine riesige Sicherheit, weil... Das ist in der Natur...
Hat einen halben Millimeter um irgendwo hinzugucken. Schön.
Wollen wir jetzt gleichzeitig Brillen machen?
Nee, haben wir letztes Mal schon. Also wir haben letztes Mal schon diese Frage beantwortet. Und ich weiß nicht, ob man dazu nochmal eine extra Folge macht. Aber du hast es ja eben schon erklärt.
Genau, also das Problem bei einer Gleitsichtbrille ist halt vorrangig, dass man eine Nackenposition mit dem Kopf eine Position einnehmen muss, um zu sehen. Und das heißt, die kann nicht gut sein, weil es ja schon allein die zweite oder sogar die dritte ist. Das heißt, die richtige Position für das, was du gerade machst, kann nicht diejenige sein, die von der Optik vorgegeben ist, weil es schon die andere ist.
Ja.
Das heißt, du musst auf jeden Fall die falsche Position einnehmen, egal was.
Ja. Hm. Ja, okay, herrlich. Nee, gut. Ist super, ja. Ich bin da, ich weiß nicht.
Bist du offen?
Ich bin da, ja, ich bin, offen bin ich total, aber ich habe es auch noch nicht hingekriegt, es systematisch zu verändern, sozusagen.
Und wir haben es versucht, wir haben verschiedene Dinge versucht. Also es ist wirklich schwierig, eine gute Regelung hinzukriegen, wie kann man das optische System trainieren, nicht überlasten, nicht stressen, wie kommt man mit Brillen, klar, also das ist nicht so, dass das einfach ist.
Nee, ich weiß das. Ich weiß das.
Das war sagen, meine. Es gibt Leute, bei denen es einfach ist, ne? Also es ist jetzt nicht bei jedem so ein Theater wie bei dir sozusagen, sondern ich habe schon mit vielen Leuten das hingekriegt, dass sie eine gute Regelung für sich gefunden haben. Und dann,
ich habe es auch, bei mir ist es auch so, muss man sagen, dass ich es sozusagen zeitweise hinkriege und dann eben zwei Brillen habe. Also das ist auf jeden Fall schon mal der allererste Tipp. Auch wenn es nervig ist und wenn Menschen sagen, ja, aber dann musst du immer die zweite Brille und so. Die Folge, die dieses Gleitsichtbrille tragen hat, was ich nicht merke im ersten Moment, ist aus meiner Sicht aber größer. Ne? Also unser Ratschlag wäre auf jeden Fall, bleib bei den zwei Brillen. Ja. Und weil man eben sich das auch abtrainiert. Ne? Es ist eine Gewöhnungssache und so weiter. Ja. Und dann, also das ist schon, und das versuche ich. Da versuche ich mich anzunähern, zu sagen, okay, ich arbeite mit zwei verschiedenen Brillen und versuche mich daran zu gewöhnen. Aber das ist eben, genau, es ist absolut
und das
nicht leicht.
Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass die Skills des Auges extrem schwanken, also Tagesform.
Ja.
Also das heißt, ich war schon mal beim Optiker.
Das ist so witzig, ich wollte das erzählen, du warst mal beim Augenarzt.
Ja, ich weiß nicht, was du jetzt erzählen wolltest.
Dass die Werte so eine Katastrophe waren und das war so, oh mein Gott, wir müssen...
Ja. Und umgekehrt auch, ne? Ich war ja bei diesem einen, aber hier, wo war das? Also egal, das kann Optiker nennen. Also ich hatte die Szenen von, ich war beim Optiker und der hat, das war jetzt irgendwann vor einem halben Jahr oder was, gesagt, oh, ist vor einem Jahr, als wir so gestresst waren.
Ja.
Genau. Da waren wir richtig gestresst oder anderthalb oder irgendwie sowas. Und da war ich beim Optiker und der hat gesagt, nee, also die Werte, das hat ja gar nichts mehr mit ihren alten Werten zu tun. Sie müssen bitte einmal zum Augenarzt gehen und
das ist richtig dramatisch.
So, zum Augenarzt gegangen und die so, ja, gut, ein bisschen viel Stress und atmen mal durch und dann gucken wir mal.
Ja, aber du ist hast im Prinzip die Hälfte der Geschichte vergessen.
Ja, was denn?
Ja, weil wir haben an dem Wochenende fünf Tage lang
ja.
Ah, okay.
Ja.
Wir haben Fragen beantwortet auf Instagram, weil wir eine Rabattaktion hatten und haben, weil bei diesen, das weiß man vielleicht nicht so richtig, aber es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und wir sind wirklich von morgens bis abends dabei, diese Fragen dann zu beantworten, weil wir dann auch natürlich den Anspruch haben, dass alle eine Antwort haben und bla bla bla. Also das sind Stunden und Aberstunden am Handy.
Ja.
Und das war direkt danach.
Genau. Das heißt, ich habe 4 Tage in Folge
nur auf die
30 Zentimeter vor mir Nachrichten getippt. Das war so, gut, kein Wunder. Und ich war auch schon mal beim Optiker und der hat gesagt, sie hätten 0, also ich habe normalerweise irgendwie sowas wie kurzsichtig 1,75 und 2,0 oder so. Und der so, nee, das ist alles gut hier. Also sie haben 0,5 und 0,75.
Mhm.
Und ich so, oh Mensch, das ist ja gut, also das ist ja toll.
Sehr super.
Und dann hat er mir eine Brille darauf angepasst gegeben. Ja, das hat nicht funktioniert.
Die trägst du nicht.
Genau, die habe ich, was war das? Das war, glaube ich, auf einen Samstagmorgen ausgeschlafen und keine Ahnung. Also ich war auch bei absolut voller Kraft.
Ja.
Okay, langer Rede, kurzer Sinn. Die Scharfsicht und alle anderen Skills der Augen schwanken irre. Das heißt zu sagen, ich habe 0,75 ist so wann denn?
Ja.
Morgens, abends, mittags, sodass die Aussage macht wirklich nur so mittel viel Sinn.
Okay. Also ich mag es ja immer, dass wenn wir in diesem Podcast Dinge besprechen und dann jemand zuhört und sagt, ja, okay, super, toll. Das ist ja eine tolle Information, weil das heißt, alles ist eine Katastrophe, ich trage Gleitsichtbrille, ich habe die und die Probleme, bla bla bla. Mhm. Und dann bieten wir keine Lösung an, das finde ich total gruselig. Deshalb war meine Bitte an dich zu sagen, okay, ich brauche 2 Übungen, die ich jetzt anfangen kann, wenn ich diese Folge gehört habe, die wahrscheinlich den meisten Menschen helfen würden. Mhm.
Ja.
Ja, dann mal los.
Gut, dann mal los, ja. Also, das Hauptproblem bei Augen ist, dass sie eh schon maximal überlastet sind und dass alle Übungen, die man macht, dazu führen können, dass man einfach noch mehr gestresst ist. Mhm. Kann passieren. Mhm. Und passiert auch. Und deswegen ist, also Augen trainieren, auftrainieren ist wirklich ein Riesentheater. Und obwohl ich da ein paar Sachen drüber weiß, so ist es auch für mich schwierig, das hinzukriegen. Und man muss viele bla bla bla. Also, um es einfach zu machen, entspannen ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Und ich würde, bei allen Sachen, die man macht, ist es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ne? Ich sag's immer.
Ja. Oh Gott.
Oh Gott, du
Scheiße. Wie fangen wir denn jetzt
an? Okay, sorry. Nein, also es wäre viel hilfreicher, also eine Entspannungsübung, die ich jetzt, ich beschreibe 2, die ernsthaft und viel zu machen, als direkt zu versuchen, irgendein Skill zu verbessern. Mhm. Und Palming ist wahrscheinlich die erfolgreichste und bekannteste Entspannungsübung, sprich Hände warm machen, auf die Augen legen und Augen dunkel werden lassen und 90 Sekunden warten. Und jetzt nur vom Ding her.
Okay, warte mal. Wir müssen ja erstmal verstehen. Also, wie mache ich die Hände warm, indem ich sie gegeneinander reibe?
Reiben.
Okay. Und ich die Handflächen oder unten die...
Relativ egal, aber es soll so sein, dass die Augen wirklich schwarz werden. Also Brille ab und dann
also ganz voll die Hände reiben.
Genau.
Brille ab und dann den unteren Teil der Hand.
Genau, die Palm, die Handfläche auf die Augen legen. Die Hände sind dann normalerweise so ein bisschen überkreuzt. Und dann soll man es hinkriegen, dass man vielleicht eher nicht mit dem Handballen auf die Augen drückt, sondern sie eher verschließt und die Augen können auf oder zu sein, das ist egal. Und es soll schwarz sein. Und wenn man viel Stress in den Augen hat, dann ist das erstmal nicht schwarz. Dann ist es grau oder sind weiße Blitze oder läuft irgendwas links und rechts, irgendwelche Formen springen da hin und her. Und meistens ist es so, dass es dann nach und nach schwarz wird.
Ruhiger wird.
Mhm. Und das dauert normalerweise so um die 90 Sekunden. Deswegen, wenn man sagt, man macht das, lieber 2 Minuten und man macht das 3-mal am Tag, dann ist das wirklich eine große Nummer. Mhm. Weil das Hauptproblem der Augen ist Stress und Überlastung und zu viel Input. Und wenn man da mal eine Pause einbaut, dann ist das wirklich richtig viel wert.
Mhm. Okay, das ist die erste Übung. Gut.
Und die zweite wäre, anzufangen, sich seine Peripherie klar zu machen. Mhm. Das heißt also, du sitzt irgendwo, guckst irgendwo hin und sagst, okay, das ist jetzt mein Fokus, scheißegal was. Und
dann, das, was vor mir liegt.
Genau, sozusagen. Irgendwas vor mir, idealerweise jetzt nicht irgendwie 10 Zentimeter von deinen Augen entfernt, damit du wieder nachguckst, sondern vielleicht irgendwas, was 5 Meter weg ist oder auch ein bisschen weiter, egal, irgendwas, was ein bisschen weiter weg ist.
Ich gucke da jetzt die Katze an.
Die Katze, ja. Ah ja, die obere oder die untere Katze?
Die obere.
Okay, verstehe.
die liegt im Kratzbaum.
Ja. Okay. Und dann guck mal, was du, ohne mit den Augen hinzugucken, rechts von dir wahrnehmen kannst. Was ist da? Das ist jetzt halt den Blick auf die Katze, aber was siehst du rechts, ohne hinzuluschern?
Die Terrassentür.
Du hast geluschert.
Ich hab nicht geluschert. Die Terrassentür und die Terrasse. Da hinten die Terrassenmöbel.
Okay. Also, und jetzt versuch mal, die Form...
Die Kante vom Sofa.
Oh, die Kante vom Sofa, siehst du, das ist gut. Okay, jetzt versuch mal, da steht ja so ein Tisch rechts, und jetzt versuch mal, die Form des Tisches abzumalen, sozusagen. Also die Kanten abzugehen und zu sagen, ah ja, die Kante geht von rechts nach da, und dann geht sie diagonal runter, und dann geht sie nach hinten. Versuch, die Form nachzuzeichnen.
Das ist richtig schwer.
Und das ist auch richtig anstrengend übrigens.
Ja.
Aber zu versuchen, die Peripherie klarer wahrzunehmen, indem man zum Beispiel die Formen in der Peripherie, genau, jetzt hast du hingeguckt. Und wenn du jetzt wieder hinguckst, auf deinen Fokus, aber peripher auf den Tisch guckst, wird er ganz anders aussehen. Weil jetzt baust du deine Erinnerung in deine Peripherie ein. Mhm. Das ist gut, das macht es klarer. Mhm. Aber sich nur die Zeit zu nehmen, die Peripherie wahrzunehmen, und zu versuchen zu verbessern. Das heißt also Form wahrnehmen, Farben wahrnehmen, vielleicht Bewegung wahrnehmen und dann irgendwann mal gucken, okay, wie sieht denn das auf der rechten Seite aus, wie sieht denn das auf der linken Seite aus? Und man kann das unterteilen in rechts oben, links unten, rechts unten. Und es wird ganz klar so sein, dass man merkt, rechts oben ist bei mir das Schlechteste. Mhm. Okay, dann arbeite am meisten im Bereich rechts oben.
Okay.
Ja, und nicht, indem du extra hinguckst, sondern indem du versuchst, das klar zu kriegen, ja. Literally.
Und dann, super wichtig, nicht bewerten, nicht drüber ärgern, wenn es nicht geht und genau. Sagen, du bist so scheiße, dass du es nicht kannst, sondern einfach nur, weil sonst ist es ja wieder nur Stress,
genau.
Sondern einfach nur sozusagen sich da langsam ranzuarbeiten.
Ja, und langsam ist am Anfang vor allen Dingen kurz. Also ja. Das ist sehr anstrengend, wie du gerade gemerkt ja. Hast. Und
das ist richtig anstrengend. Ich bin gerade so, oh
genau. Gott. Und das war zu lang auf jeden Fall, ja. Dass man das am Anfang vielleicht erstmal 10 Sekunden macht.
Ja.
Und dann 15. Und dann die Zeit steigert und sich dann Zeit nimmt, das nachzuzeichnen.
Mhm. Okay.
Das kann sehr viel helfen. Oh, aber gut, das ist, also das ist ein Einstieg, also das kann man sich ja denken, dass das ein sehr großes, komplexes Feld ist, so, ja. Aber ist ein Anfang.
Also ich habe notiert, 2025 ist dann endlich richtig Augen oder endlich richtig Sehen. Oder.
Ja, ist eine gute Idee. Hätte ich großen Bock. Kann man viel machen.
Okay, na gut. Super, perfekt. Dankeschön. Ich gehe über zu unseren Fragen. Ich habe endlich... Haben wir Ja, ich habe nämlich endlich einen Fragebutton gepostet.
Okay.
Hätten wir auch schon mal vorher machen können. Okay. Aber ist durchgerutscht. Aber wir haben angefangen zu sammeln. Ich freue mich schon. Es kommen ein paar Fragen. Die erste Frage, die ich rausgesucht habe, ist: Multifokale Kontaktlinsen, sind die auch so schlimm wie die Brille? Multifokal ist Gleitsicht wahrscheinlich, ne?
Mhm. Genau, ja. Also das, ja, genau, Gleitsicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, also.
Also nach der Theorie ja.
Nach der Theorie ja, aber.
Ja.
Genau. Also wenn ich Menschen mit Gleitsichtbrillen habe, dann kann ich mit denen Tests machen, Gleichgewichtstest, Krafttest, Beweglichkeitstest, und die sind oft eine absolute Katastrophe. Und in der Sekunde, wo sie die Brille abnehmen, sich einmal kurz orientiert haben, sind dann die Tests und die Werte viel, viel besser. Und jetzt habe ich schon Kunden und Kundinnen gehabt, bei denen das mit Kontaktlinsen auch eine Katastrophe war. Ich habe aber auch mehrere Kunden, also um genau zu sein, zwei gehabt, Kundinnen, die mit multifokalen Kontaktlinsen sensationelle Werte hatten. Deswegen, das habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Mhm. Also eigentlich ist ja die Frage, hast du, wenn du die Linse drin hast, mehr Kraft, mehr Beweglichkeit, mehr Stabilität? Das sind die Dinge, die man zuerst testen muss, weil Augen sofort dir zeigen, wenn deine Augen Mist sind, hast du keine Kraft, keine Stabilität, kein Gleichgewicht, kein alles. Und so teste ich das. Und ich habe jetzt schon beides erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Gleitsichtbrille irgendwen besser gemacht hat in irgendwas, sondern nur umgekehrt.
Ja.
Ich habe aber schon erlebt, dass das bei solchen Linsen der Fall ist. Und deswegen ganz klar...
Muss man es ausprobieren.
Keine Ahnung, ja, genau.
Naja, und es ist ja so, dass man... Also heutzutage ist ja eigentlich so ist, dass wenn man sich Linsen anpassen lässt, dass man dann immer so eine Probephase hat,
ja.
Wenn man das bei einem Optiker macht und so, und dann kann man das ja ausprobieren einfach
ja.
Und sich Kraft, also das vornehmen.
Ja.
Es ist schon klar, dass kein Optikerfachgeschäft das testet und auch kein ja. Augenarzt oder keine Augenärztin das testet.
Aber das kann man ja machen, dass bei Optikern dann halt eine Beinpresse ist oder so, dass man sagt, okay, nur wenn du auf der Beinpresse mehr Kraft hast oder ein Rack oder so,
dann darfst du
dann
diese Brille
tragen. Ist diese Brille gut für dich, weil ja. So ist es ja.
Ja, ja, doch, damit
bin ich mir sicher, dass wir kurz davor okay. Sind, dass das Standard
ja,
wird.
Doch, ja. Okay. Und dann die zweite Frage, fand ich auch super spannend. Was tun, wenn Teenie-Sohn zwar ins Gym geht und Krafttraining macht, aber gesunde Ernährung etc. ablehnt? Ich finde geil, etc. Was heißt etc. in dem Zusammenhang? Aber ist egal.
Hä, verstehe ich auch nicht. Was ist denn los mit dem? Hä? Wenn der ins Gym geht, dann will er wie jeder Teenie dicke Muskeln, dicken Bizeps. Und wenn du einen dicken Bizeps willst, musst du Berge Eiweiß essen und keine Scheiße, verstehe nicht, was los mit dem? Okay, also wahrscheinlich ist es so, wir haben ja auch so einen zu Hause und ich erinnere mich, es gibt keine Phase im Leben, wo ich so viel gegessen habe wie da. Das war absolut absurd.
Ja.
Und
zwischen 13 und 17 oder wie würdest du das?
Ja, 13 bis 17 ja. Und das war der absolute Wahnsinn. Da habe ich wirklich konstant 6.000, 7.000 Kalorien am Tag weggehauen. Das war völlig absurd. Und jetzt ist es natürlich so, wenn er normal Frühstück, normal Mittag isst und von mir auch noch normal zu Abend isst, dann hat er wahrscheinlich 2.000 Kalorien, ihm fehlen 5.000.
Ja.
Was er dann also macht, ist Zucker ballern.
Ja. Sich nicht um die Ernährung kümmern.
Genau, das heißt, das also er muss...
Ich kann nicht das einmal bitte, weil so wie du das sagst, ist es oft so, dass man denkt, also ich weiß nicht, ob du das nicht hast, weil Leute sich nicht trauen, dir zu sagen, nee, das stimmt gar nicht. Weil ich habe das ganz oft, wenn ich das falsch formuliere im Coaching, dass Leute dann zu mir sagen, nee, das ist bei mir aber anders. Das entscheidet man nicht. Nein. Der setzt sich nicht hin und sagt... Also, ich habe jetzt gemerkt, dass ich nur 2000 Kalorien habe. Ich brauche aber 7. Was kann ich jetzt tun? Sondern das ist eine Entscheidung des Gehirns. Das ist nicht willentlich, nicht wissentlich, nicht bewusst. Und das passiert einfach. Das ist, du kannst auch nicht dagegen angehen. Das ist übrigens bei Frauen, die Heißhungerattacken haben oder mir sagen, dass sie entweder sich ketogen ernähren oder dann Fressflashes haben und dass sie gar nicht verstehen, bla. Ich habe den Fressflash nicht, weil ich undiszipliniert bin oder...
Oder weil Zucker eine Droge ist, wie auch oft gesagt ist. Ja. Zucker ist keine Droge, aber...
Genau, sondern weil das Gehirn entscheidet und sagt, ich brauche die Versorgung, Punkt. Und da kannst du nicht willentlich gegen angehen. Das kannst du über einen ganz, ganz kurzen Zeitraum machen. Also wir sprechen von Stunden und irgendwann breche ich ein und dann setze ich mich um 23 Uhr hin
und fress
Schokolade. Genau.
Die Disziplin bringt dich von mir aus von 3 auf 5 Stunden, aber das war es dann auch.
Das war's.
Ist für irrelevant.
Genau. Also das, was er tut, ist richtig und normal. Es ist nicht, weil er scheiße ist und weil er keinen Bock auf gesunde Ernährung hat und weil er nicht verstanden hat, dass seine Muskeln nur wachsen, wenn er Eiweiß isst, sondern weil er unterversorgt ist. Und deshalb ist es super wichtig, das ist der Anfang von diesem problematischen, wir beschämen dann unsere Kinder, obwohl wir das gar nicht wollen, weil aus unserer transgenerationalen Sicht das Kind sich gesund ernähren muss, auf sich achten muss, dass wir das gar nicht verstehen, dass wir zu blöd sind, bla bla bla, so ist es nicht. Ja. Sondern es ist wichtig zu unterstützen und zu sagen, du musst, ich versuche dich dabei zu unterstützen, so viel wie möglich dieser Kalorien und diesem Energiebedarf zu dir zu nehmen mit gesunden Lebensmitteln. Und unter uns wird das sowieso zu 100% nicht funktionieren.
Nee, ist auch egal. 80-20 ist völlig okay.
Also genau. Und dann isst er eine Mahlzeit mehr oder muss ich zwischendurch Nudeln kochen oder keine Ahnung was, aber genau.
Genau.
Ja.
Also das oder wirklich sowas wie... Frühstücken das Doppelte und dann noch ein Eiweißshake hinterher. Und dann Mittagessen, aber das Doppelte und noch ein Eiweißshake hinterher. Und dann ist das was, was man aufbauen muss. Das geht auch nicht schnell, so bumm, heute hast du genug gegessen, sondern der Darm muss das ja auch irgendwie hinkriegen. Und dann halt systematisch steigern, bis man irgendwann an dem Punkt ist, dass er irgendwann nach dem Mittagessen sagt, boah, ich habe wirklich keine Lust mehr auf Nachtisch, danke. Und dann hat man es geschafft, aber das dauert. Also.
Und es ist, ich kann es nicht häufig genug sagen, es gibt kein Reset. Wenn ich einen Tag es nicht hingekriegt habe, habe ich am nächsten Tag das Defizit vom Vortag. Es wird nicht
und um Mitternacht. Und von dem davor und von dem davor und so weiter.
Das heißt wird nicht also, um Mitternacht auf Null gestellt.
Der Fressflash ist das Ergebnis von 10, 20 Tagen Unterversorgung.
Ja.
Ja.
Okay, alles klar.
Okay.
Dann freuen wir uns auf...
Das war's für heute.
Yes.
Vielen Dank für euer Zuhören. Ich muss anfangen, damit ich gleich... Das wollte ich nämlich zuerst sagen, damit ich jetzt singen kann und sagen kann...
Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.